Rhythmuskontrolle durchführen.
Man begreift nach und nach, dass die Reform auf dem Papier einfacher aussieht, als sie in der Praxis ist.
Die Krankenhausreform gilt als einer der tiefgreifendsten Eingriffe in die stationäre Versorgung der vergangenen Jahrzehnte. Ab 2025, also ab diesem Jahr, sollen Kliniken für das bloße Vorhalten medizinischer Leistung bezahlt werden. Unabhängig von der Fallzahl, so das Versprechen. Doch genau daran wächst die Kritik. Denn die geplante Vorhaltevergütung bleibt an Leistungszahlen geknüpft und wird zur Mogelpackung. Und gerade in ländlichen Regionen, wo Häuser oft weit mehr bereitstellen, als sie abrufen, droht der Systemwechsel zur strukturellen Schwächung. Was bedeutet das für Mecklenburg-Vorpommern? Ein Flächenland mit vielen kleinen Standorten und mit vielen gemeinnützigen Trägern wie das DRK. Genau dazu spreche ich heute mit Uwe Borchmann. Er ist Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern. Das ist ein Gespräch über Struktur, über Versorgungssicherheit und auch über Fachkräftemangel. Und verbunden mit der Frage, was die Reform leisten muss, damit sie im Land ankommt. Ich bin Antje. Das hier ist mein Herzensprojekt. Gemeinsam mit dir und den Kollegen will ich der Welt zeigen, was wir alles Gutes tun. Warum wir machen, was wir machen. Kreuz und quer. Der Podcast des Roten Kreuzes. Herzlich willkommen. Hallo Herr Borchmann, herzlich willkommen zu Kreuz und quer.
Guten Tag.
Herr Borchmann, die Krankenhausreform verspricht mehr Qualität durch Spezialisierung. Gleichzeitig drohen kleineren Häusern Einschränkungen oder Schließungen. Wie lässt sich das mit der Realität eines dünn besiedelten Flächenlandes wie Mecklenburg-Vorpommern vereinbaren?
Ja, die Frage trifft schon das Kernproblem der Krankenhausreform. Sie ist gemacht für Nordrhein-Westfalen und andere dicht besiedelte Bundesländer, die auch extrem viele Krankenhausstandorte haben. Und es ist sicher richtig, dass wir Leistungen, die nicht so häufig erbracht werden müssen, auf weniger Standorte spezialisieren. Aber anders als in NRW können wir keine kleinen Häuser schließen, weil wir sie für die Notfallvorsorge, für die Grundversorgung brauchen. Und das ist einfach eine ganz besondere Aufgabe in der Zuweisung der sogenannten Leistungsgruppen, die wir in unserem Bundesland nicht ohne Ausnahmeregelungen bewältigen können. Mit diesen Ausnahmen, leider ist noch nicht ganz klar, wie man sie nutzen kann, sollte es aber auch gelingen, unsere kleinen Standorte im Land für die Versorgung der Bevölkerung zu erhalten.
Herr Borchmann, gemeinnützige Krankenhäuser arbeiten ohne Renditedruck, aber auch mit engen finanziellen Spielräumen. Wird die neue Vorhaltefinanzierung diesem Auftrag gerecht oder gefährdet sie am Ende das Prinzip der Daseinsvorsorge?
Ja, momentan ist die Vorhaltefinanzierung, wie Sie es auch schon in Ihrem Intro erwähnt haben, einfach falsch gedacht. Sie ist vollständig an die Fallzahlen gekoppelt. Sie ist mit Mindestvorhaltemengen kombiniert, die für unser Bundesland und unsere geringe Menschenzahl völlig unrealistisch ist und wird deswegen eher zu einem Chaos in der Versorgung führen, als dass sie zu einer Grundfinanzierung der Daseinsvorsorge führt. Deswegen fordern wir ja auch ein Aussetzen der Vorhaltefinanzierung, ein Neudenken, damit es dem eigentlichen Ziel, nämlich Standorte der Grundversorgung, die da sein müssen, aber nicht so viele Patienten haben, zu stärken, auch gerecht wird.
Sie haben es gerade schon erwähnt, die Standorte. Der neue Krankenhausplan nennt 37 Standorte. Doch viele kämpfen mit akutem Personalmangel. Herr Borchmann, wie realistisch ist dieser Plan und wie begegnen Sie dem Fachkräftemangel, gerade im ärztlichen und pflegerischen Bereich?
Ja, die Herausforderung ist sogar noch ein bisschen größer. Wir haben zwar 37 Standorte, das ist aber inklusive aller kleinen psychiatrischen Tageskliniken und so weiter. Das heißt, wir haben eigentlich nur so gut 25 Krankenhäuser in der Somatik, also der Versorgung des Körpers, wenn man es so sagen will, die für unsere Patienten da sind. Davon sind auch einige Fachkliniken. Das heißt, die Erreichbarkeit ist noch viel geringer, als diese Zahl 37 eigentlich aussagt. Nichtsdestotrotz haben wir für unsere Krankenhäuser zu wenig Fachkräfte. Das ist ehrlicherweise auch unser größeres Problem oder unsere größere Ursache für weitere Zentralisierung, weil man einfach doch für bestimmte speziellere Leistungen eben weniger Menschen benötigt, wenn man sie an weniger Orten erbringt. Nichtsdestotrotz ist die Herausforderung insbesondere bei den Fachkräften sehr groß, weil wie wir alle wissen, insbesondere bei den Krankenhäusern in den ländlichen Regionen, wohnen die Mitarbeiter auch in der Nähe. Sie haben sich dort ihren Lebensmittelpunkt aufgebaut. Und nur weil ein Teil der Leistung von einem Krankenhaus zum anderen geht, wird der Mitarbeiter nicht unbedingt umziehen. Deswegen achten wir in der Reform bestmöglich darauf, auch möglichst viele Leistungen an die dezentralen Standorte wiederzubringen, um dort eben die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter attraktiv zu halten.
Bleiben wir gerade mal bei diesem sensitiven Thema. Mit der Reform wird viel von Strukturen gesprochen, zu wenig von Menschen. Wie lässt sich die Reform nutzen, um nicht nur Standorte zu sichern, sondern auch das Personal zu halten und zu motivieren?
Ich glaube, die Motivation für unsere tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern, in allen 37 und auch in den 4 DRK-Kliniken, muss darin liegen, eigentlich möglichst wenig Auswirkungen der Reform für den Mitarbeiter spürbar zu machen. Unsere Pflegerinnen, unsere Pfleger, unsere Ärztinnen und Ärzte, aber auch alle anderen Mitarbeiter wollen primär den Patienten versorgen oder sich in Verwaltung und Technik darum kümmern, dass die anderen Mitarbeiter den Patienten versorgen können. Und sie wollen nicht mit Reformen, neuen Bürokratien, alten Bürokratien, Umänderungen ihrer Arbeitsstruktur konfrontiert sein. Das heißt, wir bemühen uns gemeinsam mit den Krankenhausträgern, für den Mitarbeiter eigentlich möglichst viel Ruhe am Arbeitsplatz zu lassen und eher zu signalisieren, du wirst auch unter den neuen Umständen ordentlich arbeiten können und deinem Ziel, nämlich dem kranken Menschen zu helfen, möglichst gerecht zu werden.
Im ländlichen Raum, Herr Borchmann, hängt die Notfallversorgung oft am Rettungsdienst. Wird dieser in der Reform ausreichend mitgedacht oder droht hier womöglich die nächste Engstelle?
Da droht ganz klar die nächste Engstelle. Aus unserer Sicht ist es auch falsch gedacht. Wir haben aus Mecklenburg-Vorpommern immer darauf hingewiesen, dass man eigentlich zuerst die Rettungsdienststrukturen neu denken muss und nicht die Krankenhausstrukturen. Wenn bestimmte speziellere Fälle, die nun mal überall in Mecklenburg-Vorpommern auftreten können, ein Schlaganfall, so traurig es für einen persönlich auch ist, kann man genauso häufig in der Nähe von Grimm beim Holzhacken im Wald haben, wie in der Großstadt Rostock beim über die Straße gehen. Wenn diese Fälle weiter transportiert werden müssen und der Anfahrtsweg für das Rettungsdienstpersonal weiter wird und der Weg zum Krankenhaus weiter wird, dann brauchen wir im Automatismus mehr rettungsdienstliche Strukturen. Und das wird eine Herausforderung sein. Da wird auch der 4. Hubschrauber, den wir jetzt im Land ja installiert haben, noch nicht maßgeblich helfen können, sondern da ist ganz klar der Rettungsdienst gefordert. Die Sorge ist natürlich, dass es einfach über eine Lösung am Schreibtisch, also eine mögliche Verlängerung der Hilfsfrist oder Ähnlichem realisiert wird. Und das müssen wir gemeinsam mit dem Rettungsdienst unbedingt verhindern.
Bin ich bei Ihnen. Herr Borchmann, letzte Frage. Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Wunsch frei. Einen Wunsch frei und würden den an die Politik stellen. Was müsste sich ändern, damit die Krankenhausreform in Mecklenburg-Vorpommern kein Rückbau, sondern ein echter Fortschritt wird?
Ja, die Politik ist ständig mit unseren Wünschen konfrontiert, die wir vor allem im Namen unserer Mitgliedskrankenhäuser, das sind ja alle im Land, äußern. Aber ich denke, man begreift nach und nach, dass die Reform auf dem Papier einfacher aussieht, als sie in der Praxis ist. Und ich habe früh dafür geworben, dass es eigentlich ein guter Weg ist, möglichst viel vom jetzigen System zunächst im neuen System abzubilden, damit an den Start zu gehen und dann Stück für Stück über einen langen Zeitraum Leistungen zu verschieben, Rettungsdienstwege anzupassen und sich dabei die notwendige Zeit zu lassen, statt einfach Entscheidungen komplex über das gesamte System zu treffen. Und da würde ich mir wünschen, dass insbesondere unsere Politik und hier insbesondere unsere Krankenhausplanungsbehörde einfach nicht zu viel auf einmal will, weil es vieles auf dem Papier sich gut darstellen lässt, aber in der Realität dann anders aussieht. Und was wir einmal über den Haufen geschmissen haben, das kriegen wir nicht so schnell wieder zurückgedreht, wenn es denn überhaupt möglich ist. Deswegen wäre wirklich mein Wunsch Ruhe und Gelassenheit bei der Ausführung der Reform. Es wird sich noch vieles verändern auf Bundesebene, aber auch auf Landesebene. Und dann kriegen wir das auch hin.
Dann hoffe ich doch mal, dass Ihr Wunsch in Erfüllung geht.
Dankeschön.
Herr Borchmann, vielen lieben Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Kreuz und quer. Der Podcast des DRK in Mecklenburg-Vorpommern. Wir treffen uns zweimal im Monat hier. Zusammen reisen wir durch die Vielfalt unseres Roten Kreuzes. Du willst dabei sein? Dann melde dich bei mir. Lass uns zusammen auf diese Hörreise gehen. Bereit? Dann freue ich mich auf deine Geschichte. in Kreuz und Quer.